SWR 2 aktuell.
Mit Sabine Hackländer, guten Abend. Und darum geht es in der kommenden halben Stunde. Landratsamt im Kreis Ahrweiler in der Kritik. Alarmierte das Amt die Bevölkerung trotz erhaltener Hochwasserwarnungen am Katastrophentag zu spät? Dazu gleich ein Gespräch mit einem Krisenforscher der Uni Kiel. Außerdem Venedig ohne Kreuzfahrtschiffe, wie die Stadt mit dem ab morgen geltenden Anlegeverbot umgeht. Und Olympia, wir fassen die wichtigsten Entscheidungen in Tokio zusammen. Doch zunächst der Blick ins Ahrtal. Wann genau wurden die Menschen in den Hochwassergebieten im rheinland-pfälzischen Ahrtal am 14. Juli gewarnt? Und hätten diese Warnungen möglicherweise früher erfolgen können? Diese Fragen sind bereits häufiger gestellt worden, aber bislang nie wirklich befriedigend beantwortet worden. Der Landrat des Kreises Ahrweiler, Pföhler, warnt jedenfalls vor schnellen Schuldzuweisungen. Es könne im Moment noch nicht gesagt werden, ob die Katastrophe hätte verhindert werden können. Informationen aus Koblenz von SWR-Landeskorrespondent Michael Häusler.
Das Landesamt für Umwelt hatte dem SWR mitgeteilt, dass die Kreisverwaltung im Vorfeld mehrmals über die steigenden Pegelstände informiert worden sei. Demnach hat die Behörde bereits am Nachmittag vor der Katastrophe Prognosen veröffentlicht, wonach der bisherige Pegelhöchststand von 3,70 Meter deutlich überschritten wird. Trotz diesen präzisen Warnungen rief der Kreis Ahrweiler nach SWR-Informationen erst um 23.09 Uhr den Katastrophenfall aus und ordnete eine Teilevakuierung an. Landrat Pföhler ist der Verantwortliche für den Katastrophenschutz im Kreis Ahrweiler. Er rechtfertigt sich damit, dass eine Flutkatastrophe solchen Ausmaßes nicht vorhersehbar gewesen sei. Für ihn stehe allerdings schon heute fest, dass die vorhandenen Warn- und Alarmierungssysteme auf das Hochwasser im Ahrtal nicht vorbereitet gewesen seien. Eine genaue Aufarbeitung brauche noch Zeit, so der CDU-Politiker. Jetzt müsse erstmal die Versorgung der Menschen im Ahrtal gesichert werden.
Schwere Vorwürfe erhebt dagegen der Kieler Wissenschaftler Frank Roselieb von der Forschungs- und Beratungseinrichtung Krisennavigator. Herr Roselieb, Sie gehen davon aus, dass das Landratsamt im Kreis Ahrweiler aufgrund der Warnungen des Landesumweltamtes bereits sehr viel früher die Bevölkerung hätte alarmieren müssen. Das Umweltamt hatte seine Warnungen ja per automatisierter Mail an die Kreisverwaltung geschickt. Wie muss man sich das vorstellen? Was steht in solchen Mails und kann man sowas missverstehen?
Eigentlich kann man das nicht falsch verstehen. Man darf nicht vergessen, dass wir in Deutschland für 83 Millionen Deutsche etwa 400 Krisenmanager haben. Das sind die Landräte, die Oberbürgermeisterin. Die werden auch intensiv geschult im Umgang mit solchen Kriseninformationen. Natürlich kriegt nicht der Landrat als Person diese Informationen, sondern die entsprechende Kreisverwaltung, dafür gewöhnlich das Amt für Feuerwehr und Katastrophenschutz. Die haben auch keinen 9 bis 17 Uhr Arbeitstag, sondern die sind 24 Stunden über die Einsatzleitung der Feuerwehr besetzt. Werden diese Meldung also auch zu nachtschlafender Zeit jederzeit lesen können. Man darf auch nicht vergessen, dass es an der Ahr mehrere sehr massive Hochwasser gegeben hat. Die können also diese Daten auch auswerten, die können sie einschätzen. Und da kann ich nicht nachvollziehen, warum man diese Daten, die man ja auch bei einem Blick auf die Ahr hätte erkennen und bestätigen können, warum man die nicht entsprechend damit eine Reaktion versehen hat.
Das heißt, wann hätte der Landrat Ihrer Meinung nach etwas unternehmen müssen und was genau wäre seine Aufgabe gewesen?
Na, es wurde ja was gemacht. Es ist ja der Krisenstab zusammengekommen. Das ist durchaus eine richtige Entscheidung. Der war wohl spätestens um 19 Uhr auch komplett einsatzfähig. Und da hätte man eigentlich in dem Augenblick schon sagen müssen, wenn bereits der Innenminister dazu kommt und man Meldungen bekommen hat von Hochwasserständen, die alles andere als normal, alles andere als Standard sind, hätte man spätestens dort Katastrophenalarm auslösen müssen. Es gibt auch das Instrument des Katastrophenvoralarms. Das ist so eine Art kleiner Katastrophenalarm. Dort würde man schon die Bevölkerung im Vorfeld alarmieren können. Das müssen Sie sich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk so vorstellen, dass Sie dann die Meldung reinbekommen, dass es eine Warnmeldung gibt, die nach den Nachrichten verlesen wird. Und dann ist Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit da. Dann haben Sie sozusagen die Ohren und die Augen der Menschen, die etwas intensiver die Nachrichten mitverfolgen. Dann hätten Sie auch die Aufmerksamkeit der Menschen gehabt, um schrittweise weitere Eskalationen einzuleiten, also Evakuierungen anzuordnen und so weiter. Spätestens um 19 Uhr hätte ich erwartet, dass Katastrophenalarm großflächig ausgelöst werden würde.
Also der zuständige Landrat Pföhler hat ja seine abwartende Haltung bislang damit erklärt, dass die Hochwasserprognosen des Landesumweltamtes am frühen Abend zwischenzeitlich etwas entschärft worden seien. Warum ist das für Sie kein stichhaltiges Argument?
dass Werte in Krisenzeiten korrigiert werden. Das ist eigentlich normal. Aber selbst diese korrigierten Werte, die uns vorlagen, die lagen immer noch höher als beim verheerenden Hochwasser 2016. Da war der Landrat bereits im Amt, also diese Werte sollte er kennen. Und auch die Gesamtlage sah zum damaligen Zeitpunkt schon ganz anders aus. Man darf nicht vergessen, dass man natürlich ein Stufensystem hat. Das heißt, man macht nicht sofort den großen Katastrophenalarm aus, wenn nur ein bisschen Hochwasser eintritt. Aber wir haben uns hier bereits in der Alarmstufe lila befunden. Also mehr geht einfach nicht. Und da spielen dann 20 Zentimeter mehr oder weniger keine Rolle. Sie kommen ja nicht von lila sofort zurück auf grün. Sie wären vielleicht von lila auf rot zurückgegangen. Aber auch das wäre eine katastrophale Situation gewesen.
Ein anderes Argument lautet, niemand habe sich eine solche Flutwelle vorstellen und auch erwarten können. Das hören wir auch immer wieder von der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Auch das sehen Sie anders. Warum?
In der Landesregierung oder auch Kreis hätten sich einfach mit der Geschichte des Kreises beschäftigen müssen. Es gab 1804 und 1910 sogenannte Jahrhunderthochwasser. Diese Jahrhunderthochwasser wurden auch von der Technischen Universität Karlsruhe gerade nochmal nachgemessen anhand der entsprechenden Daten. Und da lag das Hochwasser 1804 deutlich über dem aktuellen Hochwasser. Das Hochwasser 1910 hatte etwa die Höhe des aktuellen Hochwassers. Also man wusste, dass die Ahr seit eh und je sehr dramatische Züge annehmen kann. Das heißt also, hier erleben, das ist gerade kein schwarzer Schwan, auf den sich Landräte und Oberbürgermeister gerne berufen. Also konnte man nicht ahnen, hat man nie vorher gesehen. Nein, das war ein Ereignis mit Ankündigung. Das hatte schon mal gegeben und auch die Warnmeldungen davor waren zwar dramatisch, aber sie waren recht eindeutig.
Nun kann die Aufarbeitung der Abläufe dieses schrecklichen Abends die Menschen, die ihr Leben lassen mussten, nicht mehr lebendig machen, das ist klar. Aber sie soll jetzt kommen, diese Aufarbeitung, das hat Innenminister Roger Lewenz angekündigt. Woraus sollte diese Aufarbeitung Ihrer Meinung nach bestehen?
Eigentlich ist am Anfang der Krise relativ viel gut gelaufen. Die Warnsysteme im Sinne von Wetterdienst, Hochwasserdienst haben eigentlich einwandfrei funktioniert. Die haben ihre Arbeit gemacht. Auch der Krisenstab bzw. die Alarmierung des Krisenstabs hat funktioniert. Es geht eigentlich um zwei Dinge. Sie müssen zum einen herauskriegen, warum die Entscheidungen im Krisenstab so getroffen worden sind, wie sie getroffen worden sind. Nämlich offenkundig gar nicht, dass man viel zu spät alarmiert hat. Und dann muss man sich sicherlich auch die Frage stellen, warum vielleicht nicht die Führungskräfte, also auch Landrat, Oberbürgermeister, möglicherweise auch der Innenminister, stärker alarmiert im Kopf gewesen sind. Da gilt eigentlich immer der Grundsatz, das wissen wir auch aus der Krisenforschung, dass eine Überreaktion die Bürger weniger kritisch sehen als eine Unterreaktion, also ein ausgefallener Schultag wegen eines angekündigten, aber dann nicht eingetretenen Blitzeises, den kann man gut verkraften. Da wäre ein verunglückter Schulbus mit Toten und Verletzten, weil sie die Schule haben nicht ausfallen lassen, wesentlich dramatischer.
Vielen Dank, Frank Roselieb von der Kieler Forschungs- und Beratungseinrichtung Krisennavigator. Der Blick zurück ist natürlich wichtig, aber es gibt auch vieles andere, was die Menschen im Ahrtal beschäftigt. Viele haben so ziemlich alles verloren, selbst Papiere, Schlüssel, kleine Wertsachen. Die Chance, irgendetwas davon wiederzufinden, ist eher gering. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Deshalb hat die Kreisverwaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler nun ein Sonderfundbüro für die Opfer der Flut eingerichtet und sorgt damit für den einen oder anderen Glücksmoment. Unser Reporter Christoph Mautes hat das Fundbüro besucht.
In einem Konferenzraum im Gebäude der Volkshochschule Bad Neuenahr-Ahrweiler liegen auf blauen Plastikfolien verteilt Dutzende Gegenstände. Erstmal müssen sie alle trocknen, erzählt Bernd Kämme von der Kreisverwaltung. Wegen dem Matsch sei es nicht immer ganz einfach, die Sachen zu erfassen. Das meiste sind Geldbeutel und Ausweispapiere. Es werden aber auch ganz andere Sachen gefunden, sagt Kämme.
Ja, Sie sehen da dieses Gemälde. Wir haben irgendwo auch eine dienstliche Beurteilung einer Lehrerin bei den Unterlagen gehabt.
Das meiste komme von der Polizei oder von Hilfskräften. Eigentlich sind er und seine Kollegen zum Beispiel für Strukturentwicklung oder fürs Katasteramt zuständig. Im Moment leiten sie das Sonderfundbüro des Kreises. Im Nebenraum sitzt Kollege Jürgen Reinders. Er füttert die Datenbank für verlorene Autos, die der Kreis auf seiner Homepage eingerichtet hat.
Drin sind jetzt 1600.
Die meisten davon seien aber schwer beschädigt, sagt Reinders.
Man muss schon davon ausgehen, dass die irgendwo, man hat ja die Bilder gesehen, zweistöckig, dreistöckig übereinander gestapelt worden sind. Also auch durch das Wasser und irgendwo in Bäumen oder auf Rampen oder sonst wo dann liegen.
Zumindest können die Betroffenen so ihrer Versicherung melden, was mit ihrem Auto passiert ist. Ein paar Glücksmomente gab es im Fundbüro dann aber auch schon, erzählt mir Mike Hinze.
Wir hatten tatsächlich einen Einbürger, der sein Handy vermisst hat, mit wenig Hoffnung hier angekommen ist, aber das Handy recht gut beschreiben konnte, vor allen Dingen die Hülle, die drum war. Und die Kollegin sagte dann direkt, stopp, die kommt mir bekannt vor. Ja, er war überglücklich, hätte uns am liebsten alle umarmt. Das haben wir natürlich wegen Corona dann nicht gemacht, aber er konnte sein Glück wirklich kaum fassen.
Bis jetzt hätten leider nur wenige den Weg hierher gefunden. Alle hoffen auf mehr Betrieb und dass sie möglichst viel vermitteln können. Mike Hinze und seine Kollegen freuen sich jedenfalls über jeden Einzelnen.
Die Leute haben halt wenig Hoffnung, dass sowas hier abgegeben wurde oder gefunden wurde, kommen dann mal so mehr oder minder auf Verdacht hier vorbei. Wenn man dann tatsächlich von unserer Seite was zurückgeben kann, ist natürlich die Freude auf beiden Seiten groß, ne? Weil dafür machen wir das ja hier auch.
Der Bericht von Christoph Mautes. Corona-Teststationen gibt es derzeit noch so gut wie an jeder Ecke. Der schnelle Abstrich gehört inzwischen zum Alltag. Doch das Angebot soll nicht dauerhaft umsonst bleiben und damit wohl auch nicht mehr so umfangreich. Die kostenlosen Schnelltests sollen früher oder später entfallen, heißt es. Noch ist zwar nicht klar, wann das sein wird. Die Debatte darüber ist allerdings bereits in vollem Gange. Aus Berlin berichtet Kilian Pfeffer.
Es gibt noch keine Einigung in dieser Frage, heißt es aus Regierungskreisen. Aber schon vor Wochen habe Bundesgesundheitsminister Spahn gesagt, dass er es für denkbar halte, dass die Tests zu einem späteren Zeitpunkt für Ungeimpfte nicht mehr kostenlos seien. Der genaue Zeitpunkt sei noch festzulegen. Die Forderungen nach einem Ende der kostenlosen Schnelltests häufen sich inzwischen. Bundesfinanzminister Scholz von der SPD sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, Corona-Tests sollten kostenpflichtig werden, wenn alle sich hätten impfen lassen können, also in wenigen Wochen. Ähnlich Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Man müsse damit rechnen, die Tests selbst zahlen zu müssen, wenn man auf das Impfangebot verzichte, so Kretschmann im SWR. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, CDU, sprach sich dafür aus, die Corona-Tests so schnell wie möglich kostenpflichtig zu machen. Günther forderte in der Zeitung Die Welt, die Bundesregierung solle bereits in der kommenden Woche ein konkretes Datum für die Umstellung festlegen.
Und wir bleiben noch kurz beim Thema Corona. Ab morgen müssen sich Rückreisende, die aus einem Hochinzidenzgebiet oder einem Virusvariantengebiet nach Deutschland einreisen wollen, über ein digitales Einreiseportal anmelden. Und zwar egal, ob sie mit dem Flugzeug, Schiff, Bahn, Bus oder eigenem Auto unterwegs sind. SWR-Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann, wie funktioniert das?
Es gibt ein Internetportal, das heißt einreiseanmeldung.de. Und wenn ich das aufrufe, werde ich Schritt für Schritt weitergeleitet. Als allererstes werde ich gefragt, wo ich denn in den letzten 10 Tagen war. Und dann sagt mir das Portal schon an dieser Stelle, ob ich überhaupt weitermachen muss. Denn nur Reisende aus Hochrisiko- oder Virusvariantengebieten müssen sich vor der Einreise anmelden. Bin ich also nicht ganz sicher, ob mein Reiseland überhaupt dazugehört, dann kann ich das mit Hilfe des Portals einreiseanmeldung.de auch ganz gut checken. Bin ich dann etwa in einem Hochrisikogebiet, dann zeigt mir das Portal vor unübersehbar rot leuchtendem Hintergrund, was ich tun muss. Und das ist leicht verständlich und auch unkompliziert. Am Ende kann ich dann meine Belege für Impfung, überstandene Erkrankung oder Testung hochladen und bekomme eine Bestätigung. Ein bisschen lästig ist höchstens, dass die Prozedur für jedes Familienmitglied ab 12 einzeln gemacht werden muss.
Gut zu wissen, aber was ist, wenn ich im Urlaub keinen Internetzugang habe?
Dann muss ich eine sogenannte Ersatzmitteilung in Papierform ausfüllen. Die gibt es als PDF zum Beispiel auf der Homepage des Bundesgesundheitsministeriums. Und wer ganz sicher gehen will, der kann sich dieses Formular am besten schon vor der Reise zu Hause ausdrucken und mitnehmen.
Und was gilt für Leute, die nur kurz im Ausland sind? Müssen die sich auch testen lassen?
Das ist unkompliziert, wenn das Land nicht als besonders Corona-kritisch eingestuft ist. Also mal eben zum Shoppen von Freiburg in die Schweiz, im Moment kein Problem. Ein Kurztrip nach Österreich, keine Anmeldung nötig. Selbst wer in ein Hochrisikogebiet fährt, wie etwa aktuell die Niederlande und nur 24 Stunden bleibt maximal, braucht keine Einreiseanmeldung. Aber Achtung, wer aus dem Ausland einreist, muss sich zwar nicht immer anmelden, braucht aber in der Regel einen Nachweis, geimpft, genesen oder negativ getestet zu sein.
Ab morgen gilt die Testpflicht für Reiserückkehrer aus dem Ausland. Informationen von SWR Berlin-Korrespondentin Eva Ellermann. SWR aktuell die Zeit 18:20 Uhr. Die UNESCO hatte es gefordert, Umweltschützer und Anwohner ebenso. Das Einfahrverbot für große Kreuzfahrtschiffe in die Lagune von Venedig. Ab morgen gilt es also. Das heißt, mit wenigen Ausnahmen dürfen Schiffe mit einem Gewicht von über 25.000 Tonnen, einer Rumpflänge von mehr als 180 Metern oder einer Höhe von 35 Metern den Markusplatz nicht mehr direkt anlaufen. Jörg Seis, nein, das ist nicht Jörg Seiselberg, sondern Moritz Pompel in Rom.
Immerhin ein bisschen gehören solche Bilder der Vergangenheit an. Riesige Kolosse aus Stahl und Glas, die sich wie in einem Katastrophenfilm über der Altstadt von Venedig aufbauen und die uralten Paläste wie Spielzeughäuser wirken lassen. Ab 1. August dürfen Kreuzfahrtschiffe nicht mehr unmittelbar am Markusplatz vorbei durch den Giudecca-Kanal fahren. Manche Souvenirverkäufer und Hafenunternehmer sind besorgt, Italiens Kulturminister Dario Franceschini dagegen begeistert. Es ist nicht übertrieben, diese Entscheidung historisch zu nennen. Die ganze Welt hat darauf jahrelang gewartet. Alle waren verwirrt zu sehen, dass diese riesigen Schiffe durch den fragilsten und schönsten Ort der Welt fahren. Seit Jahren haben viele Bewohner Venedigs und auch Umweltverbände dafür gekämpft, dass Schluss ist für die Kreuzfahrtschiffe. Ihre Argumente? Tausende von Touristen, die gleichzeitig in die Stadt strömen. Abgase und Feinstaub. Kreuzfahrtschiffe blasen davon besonders viel in die Luft. Und Wellen. Die Schiffe sind teils über 300 Meter lang und verdrängen besonders viel Wasser. Die Wellen, so die Befürchtung, schädigen die hölzernen Fundamente der Häuser und gefährden damit die ganze Stadt. Die UNESCO hatte Italiens Regierung deshalb zum Handeln aufgefordert und damit gedroht, Venedig auf die Negativliste für gefährdetes Weltkulturerbe zu setzen. Im März hat die Regierung dann für das Verbot gestimmt. Es gilt zumindest für Schiffe, die länger als 180 Meter sind oder besonders viele Abgase ausstoßen. Stefano Micheletti, Sprecher der Bürgerinitiative mit dem Namen »Keine großen Schiffe«, ist aber trotzdem nur halb zufrieden. Es ist ein Schritt nach vorne, aber das Problem ist nicht gelöst. Es wäre nur gelöst, wenn die Kreuzfahrtschiffe komplett aus der Lagune von Venedig verbannt würden. Und nicht nur aus dem Stadtzentrum. Die Schiffe nämlich dürfen weiterhin in die Lagune hineinfahren und dann etwas weiter von der Altstadt weg Richtung Industriehafen. Der soll jetzt für mehr als 150 Millionen Euro aufgerüstet werden. Doch damit wird ein weiteres Problem nicht gelöst. Große Schiffe wirbeln in der seichten Lagune den Meeresgrund auf, den es dann teils ins offene Meer spült. Eventuell werden auch neue Fahrrinnen nötig, die das Problem verschärfen. Schon die Aushebungen in den 1960er Jahren haben zu einer großen Erosion geführt in der zentralen Lagune. Da wurden Wattböden und Sandbänke abgetragen. Wir sprechen da von Millionen von Kubikmetern an Sedimenten, die die Lagune schon verloren hat. Sie wird so immer mehr zu einem Teil des Meeres. Die großen Zuflüsse in die Lagune sind vom Menschen umgeleitet worden. Dadurch kommt kein neues Sediment nach. Schlecht fürs Ökosystem der Lagune und letztlich auch für die Stadt, um die herum das Wasser immer tiefer wird. Zumindest langfristig sollen die Kreuzfahrtschiffe außerhalb der Lagune anlegen. Wo, das soll ein Ideenwettbewerb klären. Viele Venezianer sagen aber auch, die Stadt braucht gar keine Kreuzfahrttouristen mehr. Und ohnehin müsse man weg von der Monokultur Tourismus. Wie verheerend diese Abhängigkeit sein kann, hat sich während Corona gezeigt.
Ab morgen gilt ein Anlegeverbot für große Kreuzfahrtschiffe in Venedig. Informationen von unserem Korrespondenten Moritz Pompel in Rom. Und wir werfen einen Blick nach Tokio. Olympia am Tag 9. Heute standen Entscheidungen beim Judo, in der Leichtathletik und beim Schwimmen an. Alles ziemlich spannend. Für die deutschen Athleten war die Medaillenausbeute dann heute allerdings nicht sehr hoch. Nur im Judo hat es heute geklappt. Aus Tokio berichtet Luise Kropf.
Eigentlich ist Judo ein Einzelsport, bei diesen Spielen aber zum ersten Mal als Mannschaftssport ausgetragen. Sebastian Seidel brachte mit seinem letzten Kampf die Entscheidung für das deutsche Team und Bronze, wollte aber passend zum Teamwettbewerb nichts von einer individuellen Heldengeschichte wissen.
Ich habe mir nicht gedacht, oder keine einzige Sekunde, ich habe das geschafft, sondern es war immer so ein endlich haben wir es geschafft. Wir alle haben uns belohnt für die jahrelange harte Arbeit.
Teamkollege und auch Bronzemedaillengewinner Karl-Richard Freiweiß. Im Mixteam wurde Geschichte geschrieben.
Beim ersten Mixturnier haben wir Bronze geholt. Wir hatten fast Japan geschlagen und wir hatten dort den Spirit, den wir brauchten, um einfach bombenstark zu sein. Und wir haben zusammengehalten und uns allen gezeigt.
Insgesamt 3 Medaillen, mehr als erwartet. 2-mal Bronze, 1-mal Silber, die Judo-Ausbeute bei diesen Spielen. Die Medaille-Ausbeute aufstocken für die deutschen Schwimmer wollte Sarah Köhler. Nach Bronze über 1500 Meter Freistil, aber nur Platz 7 über 800 Meter. Rund 7 Sekunden langsamer als im Vorlauf. Eine Welt, da war mehr drin.
Ich bin selber ein bisschen sprachlos, aber irgendwie wollte es heute nicht.
In der Leichtathletik heißt es auch, weiter warten auf eine deutsche Medaille. Daniel Jasinski, Bronzegewinner von Rio, wurde im Diskuswurf nur 10. Bei der 4x400 Meter Mixstaffel gingen nach diversen Protesten sogar 9 Teams an den Start. Auf Platz 9 landete dann auch Deutschland im Finale. Nach einem Sturz von Corinna Schwab bei der Staffelübergabe.
Gefühlt hatte Nadine den Stab schon. Dann ist mir die Jamaikanerin in die Füße gekommen und ich bin irgendwie zu Sturz gekommen. Ich weiß nicht, man kann keine Worte gerade für finden.
Ihre erste Niederlage haben die deutschen Hockeydamen kassiert. Im letzten Gruppenspiel hat die Mannschaft 1:3 gegen die Niederlande den Europameister verloren. Der Einzug in das Viertelfinale stand schon vorher fest. Der Gegner ist Argentinien. Aber was nimmt die Mannschaft um Julia Sonntag mit? Mit in die K.O.-Phase.
Dass wir gegen gute Gegner von Anfang an, von der ersten Minute da sein müssen.
Im Basketball ein historisches Weiterkommen. Zwar selbst gegen Australien verloren, aber weil die USA hoch gegen Tschechien gewonnen hat, ziehen die deutschen Basketballer zum ersten Mal seit 1992 in das olympische Viertelfinale ein.
Und damit sind wir fast am Ende dieser Sendung. Was noch fehlt, ist unsere 2-Minuten-Kolumne. Und in der geht es heute um künstliche Intelligenz. Das ist unsere Zukunft, heißt es jedenfalls oft von Wissenschaftlerinnen und Politikern. Wie mag diese Zukunft wohl aussehen, fragt sich meine Kollegin Constanze Schirrer.
SWR 2. 2 Minuten mit Constanze Schirrer.
Heilbronn bekommt einen Innovationspark für künstliche Intelligenz. Oho, denke ich, als ich die Meldung höre. Donnerwetter, die Heilbronner kriegen einen Park und zusätzlich noch Intelligenz. Oder vielleicht einen Park mit so netten, quirligen Robotern, die den lieben langen Tag durchs Grüne quirlen. Oder einen Park mit Zaun drum für ein hyperintelligentes, aber unheimliches, wabbeliges Pudding etwas. Oder, ach was immer diese Fantasien, es ist viel langweiliger. In Heilbronn soll es ein Büroareal für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben. Und die sollen ein bisschen puzzeln und basteln und Algorithmen und herausfinden, wie die Technik dem Menschen in allen Lebensbereichen dienlich sein kann. Da gibt es ja auch schon einiges. Ich habe zu Hause zum Beispiel Lampen, die sofort leuchten, wenn sie mich sehen. Rot, blau, rosa, wie es mir beliebt. Unnütz, aber toll. Ich habe ein tragbares Telefon, das Musik spielen kann und mich daran erinnert, wenn ich zum Zahnarzt muss. Hammer. Und seit neuestem habe ich auf meinem Nachttisch einen kleinen Apparat stehen. Wenn ich zu dem sage, hey du, wie wird das Wetter heute? Dann gibt der präzise Auskunft. 23 Grad, Tiefstwerte 17 Grad. Wenn ich, hey du, listig wie ich bin, um 23.15 Uhr guten Morgen wünsche, sagt er, es ist 23.15 Uhr. Phänomenal. Keine Empörung, keine Überheblichkeit, einfach nur intelligent. Gut, das könnte jetzt zum Beispiel mein Mann auch, aber wenn ich zu dem Apparat sage, du nervst, komm zurück, das klingt nicht gut. Fertig. Nun, da würde mein Mann jetzt ganz anders reagieren. Warum? Wieso? Was habe ich getan? Finde ich ungerecht? Und in 0,nix steckt man mittendrin in einer dieser leidigen Beziehungsdebatten, die mit den Vorwürfen und Missverständnissen, in denen so ganz normale Menschen weinen, schimpfen, schweigen, schreien und an deren Ende sie sich leer und erschöpft und verletzt fühlen, um sich dann wieder zu versöhnen, meistens jedenfalls mit Küssen und Blumen und Schatz, Liebling, Herzchen, Augen. Immer diese Gefühle. Duselei. Mensch, das muss doch nicht mehr sein. Wir haben künstliche Intelligenz. Jedem Menschen ein Apparätchen und wir kriegen Fakten statt Gefühle, Intelligenz statt Emotionen. Wir könnten dann zum Beispiel, ach, was mir da alles einfällt, ich kann gar nicht einschlafen. Ich sage, hey du, erzähl mir eine gute Nachtgeschichte. Hey du, schießt los. Eine Legierung ist in der Metallurgie ein makroskopisch homogener metallischer Werkstoff aus mindestens 2 Elementen, von denen mindestens 1 ein Metall ist und die gemeinsam das metalltypische Merkmal ein einer Metallbindung aufweisen. Schläfst du schon? Nein, ich bin glockenhell wach. Und ganz klar und ganz sicher, Intelligenz ist auch nicht alles.